Ja, ich will ganz besonders euch hier vorne rechts begrüßen, die ihr zum ersten Mal ganz offiziell am Gottesdienst und an der Predigt teilnehmt. Ich will euch nicht vorführen, aber ihr könntet mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt zwei Dinge, die sich ein Prediger wünscht von seiner Gemeinde. Das erste ist Papier und Bleistift. Und das zweite ist, dass ihr im Grunde genommen neben all den vielen Dingen, die man wahrscheinlich aus einer Predigt ziehen kann, dass ihr auf eins Acht habt. Dass ihr lernt, wie Gott wirklich ist. Denn das ist der Sinn seiner Offenbarung, das ist der Sinn seines Wortes. Und manchmal muss man selbst älteren Geschwistern noch beibringen, warum man stille Zeit macht. Nicht, dass man mehr Wissen aneignet oder genauso viel weiß wie die anderen, die schon so lange in der Gemeinde sind und mitreden kann, sondern der Sinn, auch in der Stille Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort zu verbringen, liegt darin, Gott kennenzulernen. Das ist die wichtigste Frage, die ihr an eine Predigt und auch an eure stille Zeit stellen könnt. Danke, dass ihr mich nicht enttäuscht. Ihr habt Schreibzeug dabei. Also seid mal Vorbild für die, die schon länger hier im Gottesdienst sitzen. Wir möchten heute eine Einleitung zur Offenbarung, zu dem Buch der Offenbarung hören. Und der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum eine Einleitung zum Buch der Offenbarung oder warum ausgerechnet die Offenbarung, denn hier in den Gottesdiensten beschäftigen wir uns in der Predigt nicht mit dem Buch der Offenbarung, das wollen wir aber in den Hauskreisen jetzt nach der Sommerpause tun. Und trotzdem stellt ihr euch vielleicht dann die Frage, ja, warum dann im Gottesdienst eine Einführung und warum nicht in den Hauskreisen oder warum überhaupt das Buch der Offenbarung? Lasst mich mit dieser ersten Frage beginnen, warum überhaupt dieses Buch der Offenbarung? Denn für manche ist es buchstäblich ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich möchte mit dem Wort selbst, mit der Bibel selbst auf diese Frage eine Antwort geben. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist nützlich, uns zu belehren. Alle Schrift ist nützlich, uns zu überführen. Alle Schrift ist auch nützlich, uns zurechtzubringen. Und alle Schrift ist nützlich, uns auch in der Gerechtigkeit zu unterweisen. Das heißt, das gilt auch für das Buch der Offenbarung. Natürlich muss man vielleicht als Junggläubiger sich nicht unbedingt als erstes auf die Offenbarung stürzen, denn es ist ein prophetisches Buch. Es erzählt sehr viel von der Zukunft, von den Dingen, die noch kommen sollen. Und es gebraucht sehr viele Symbole und viel bildhafte Sprache. Und das ist natürlich nicht leicht immer zu verstehen. Auch beschreibt Johannes Dinge, die kein Mensch vor ihm gesehen hat. Stell dir vor, du müsstest etwas beschreiben, was kein Mensch vorher in einem Buch oder mit Worten je beschrieben hat. Das ist natürlich schwierig. Es ist auch schwierig, das Buch der Offenbarung zu verstehen, weil wahrscheinlich 70% der gesamten Offenbarung direkte Zitate oder Anspielungen auf das Alte Testament sind. Ich habe schon oft wirklich eine Lektion erteilt bekommen, wenn ich zum Beispiel im Römerbrief feststellen musste, ich habe mir nie die Mühe gemacht, die Zitate, die Paulus aus dem Römerbrief im Römerbrief bringt, mal wirklich im Kontext des Alten Testaments zu studieren. Wie kann ich mich anschicken, über den Römerbrief zu predigen, wenn ich mir nicht die Mühe mache, wirklich zu verstehen, was meinte eigentlich Paulus, wenn er diese Zitate im Alten Testament bringt? Und so ähnlich ist es in der Offenbarung, wenn 70% Zitate oder zumindest Anspielungen auf das Alte Testament sind, muss man auch das Alte Testament sehr gut kennen, wenn man die Offenbarung lernen will. 278 der 404 Verse in diesem Buch der Offenbarung, in diesen 22 Kapiteln, beziehen sich, wie gesagt, oder spielen auf das Alte Testament an. Nichtsdestotrotz, unsere Gemeinde ist 20 Jahre alt oder schon über 20 Jahre alt und wir haben noch nie über die Offenbarung gepredigt, beziehungsweise über die Offenbarung in den Bibelstunden gesprochen. Und dann ist es mehr recht und billig, dass wir uns auch diesem Buch zuwenden. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum es gut ist, sich der Offenbarung zuzuwenden, und das sagt uns Johannes selbst, der Autor der Offenbarung, gleich zu Anfang. Lasst mich Offenbarung 1, die ersten drei Verse dazu lesen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Und jetzt Vers 3. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Der zweite Grund, den ich euch angeben möchte, ist hier im Vers 3 genannt, den gibt uns die Offenbarung selbst. Die Offenbarung selbst sagt von sich glückselig, wie eine Anspielung auf die Glückseligpreisungen in der Bergpredigt. Glückselig, glücklich, selig ist der, der diese Worte hört, der sie liest, der sie hört und der sie auch bewahrt. Also dieses Buch selbst verheißt seinen Lesern oder besser seinen Studenten Segen, und jeder, der sich vor diesem Buch scheut, entzieht sich oder beraubt sich dem Segen, den die Offenbarung für unser geistliches Leben bereithält. Ich verstehe, dass viele mit Respekt diesem Buch begegnen, und ich sage euch ganz ehrlich, ich begegne auch diesem Studium mit größtem Respekt, weil viele Abschnitte sehr schwer zu verstehen sind. In der Vorbereitung auf die Predigt und auch auf die gesamte Offenbarung habe ich verschiedene Sachen gelesen. Unter anderem bin ich über ein Zitat gekommen von Winston Churchill. Der hat mal gesagt, die ehemalige Sowjetunion ist wie ein Rätsel, das in einem Geheimnis gekleidet als Mysterium daherkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das so schnell verstehen konntet. Solltet ihr auch gar nicht. Denn so ähnlich wie Churchill über die Sowjetunion dachte, denken viele über die Offenbarung. Doch wir sollen keine falsche Zurückhaltung haben, denn dann, wie gesagt, berauben wir uns des Segens, den das Wort Gottes und auch die Offenbarung selbst für uns bereithält. Diese zweite Frage, warum die Einführung hier im Gottesdienst und nicht in den Bibelstunden, lasst uns die ganz am Ende nochmal aufgreifen, weil ich denke, dann können wir das besser verstehen. Zum Titel und zum Inhalt der Offenbarung. Ja, die Offenbarung enthält wie kein anderes Buch Prophetien über die zukünftigen Dinge. Und doch, und das soll das Thema eigentlich sein, dieser Einführung, glaube ich, dass die Offenbarung viel, viel mehr ist, als einfach nur ein Blick auf die zukünftigen Dinge oder ein Buch, was unsere Begierde nach Neuigkeiten oder nach Zukunftswissen befriedigt. Es ist viel mehr als einfach nur eine Mitteilung Gottes über die zukünftigen Dinge. Als erstes heißt es nämlich hier in Vers 1, Offenbarung nicht der zukünftigen Dinge, nicht von dem, was geschehen soll, sondern es heißt als erstes Offenbarung Jesu Christi. Das kann man auf verschiedene Weise deuten und das wird auch vom griechischen Urtext nicht ganz klar, aber ich denke vom Kontext. Man könnte sagen, es ist Offenbarung durch Jesus Christus. Also, dass Jesus Christus diese Offenbarung mittels Engel über Johannes uns gegeben hat. Und das wäre auch theologisch keinesfalls falsch. Ja, es ist tatsächlich er das fleischgewordene Wort. Er ist die Mitteilung Gottes. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und so kann es uns nicht verwundern, dass auch das hier, dieses Buch über die zukünftigen Dinge, die Offenbarung durch oder die Offenbarung von Jesus Christus ist. Und das allein sagt uns schon viel über den Herrn, denn aus Johannes 15 sagt der Herr Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Also allein durch die Tatsache, dass der Herr Jesus Mittler dieser Offenbarung ist, beweist er, wie er uns als Freunde behandelt. Ein Sklave bekommt von seinem Herrn keinen Einblick, warum er die Dinge tut, die er tut. Er behandelt uns als Freunde und deswegen sagt uns der Herr Jesus, was er vorhat. Aber ich glaube, diese erste Aussage zum Buch Offenbarung Jesu Christi spricht viel mehr davon, dass es das Wort, dieses Wort der Offenbarung uns Jesus Christus offenbart. Es ist eine Offenbarung über Jesus Christus. Fast jedes Kapitel, und das möchte ich euch übrigens als Vorbereitung für diese Bibelstudien, diese Bibelstunden, die wir nächste Woche beginnen möchten, unbedingt empfehlen, die Offenbarung mehrfach zu lesen, auch mal am Stück zu lesen. Ja, das euch jetzt nicht einteilen für die nächsten 2 Jahre, sondern vielleicht alle 22 Kapitel an einem Tag mag für den einen oder anderen zu ambitioniert sein, aber mal in 5 Kapitelschritten durch die Offenbarung lesen und die letzten 7 kriegt man dann auch auf einmal hin, dann ist man schon in 4 Tagen durch die Offenbarung. Das könnt ihr ruhig mehrfach wiederholen, um wirklich einen Blick zu bekommen über den Inhalt. Wenn ihr das tut, dann wird euch auffallen, fast jedes Kapitel in der Offenbarung spricht von Jesus Christus und gibt uns Informationen über Jesus Christus. Ich gebe euch nur mal das Beispiel aus dem 1. Kapitel. Im Vers 5 heißt es, dass er der treue Zeuge ist. Weiter im Vers 5 wird er als der Erstgeborene aus den Toten bezeichnet. Noch einmal im Vers 5, er ist der Fürst über die Könige der Erde. Also schon 3 Wesensmerkmale über Jesus Christus werden uns in dem fünften Vers aus dem 1. Kapitel gezeigt, dass er der treue Zeuge ist, dass das, was er uns offenbart, wirklich zuverlässig ist, dass er der Erstgeborene ist aus den Toten, dass er dem Tod die Macht genommen hat und er unser Vorbild ist und wir nicht im Tod bleiben müssen, wie wir es die Tage bei den einigen Beerdigungen, die viele von uns erlebt haben, immer wieder bezeugen durften. Und dass er der Fürst über die Könige der Erde ist. Wer die Offenbarung kennt, weiß, ist über jeden Zweifel erhaben, dass der Herr Jesus Christus alle Macht bekommen hat, auch weit über jede Macht, die hier auf der Erde zu finden ist. Im Vers 8 und später auch im Kapitel 21 wird er als das Alpha und das Omega, als der Anfang und das Ende bezeichnet. Im Vers 17 als der Erste und der Letzte und im Vers 18 des 1. Kapitels als der Lebendige. Wir sollen Christus in der Offenbarung erkennen. Das ist der erste Sinn, nicht unsere Neugier über zukünftige Dinge zu befriedigen, sondern wie alle Schrift besser zu verstehen, wie ist Gott, wer ist dieser Gott, was ist sein Wesen, seine beharrliche Liebe und Treue zu den Erlösten, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine unbeugsame Majestät. Ihn als Schöpfer und Erlöser können wir dort erkennen, als den Ewigen, den Allmächtigen und auch als das geschlachtete Lamm, Kapitel 5, wie Gott sich über uns erbarmt. Ich werde am Ende nochmal darauf kommen, dass wir hoffentlich mit der richtigen Richtung, mit der richtigen Einstellung an dieses Studium der Offenbarung drangehen. Nicht nur, um besser zu wissen wie der andere, was nun als nächstes oder vielleicht auch in welcher Reihenfolge geschehen muss. Noch ein paar Sätze zum Autor. 4-mal identifiziert sich der Autor in dem Buch der Offenbarung selbst. Im Kapitel 1, Vers 1, Vers 4, Vers 9 und am Ende nochmal im Kapitel 22, Vers 8. In der Offenbarung heißt es, dass Johannes die Offenbarung geschrieben hat und auch in dem ersten Jahrhundert, also in den Gemeinden, an die er schreibt und auch die Kirchenväter oder die Geschichtsschreiber oder die Theologen des ersten Jahrhunderts waren sich alle samt einig, dass dieser Johannes der Johannes ist, von dem jeder von euch, denke ich, ausgeht, dass er es ist, der Sohn des Zebedäus, einer der 12 Jünger und Apostel, der Autor des 4. Evangeliums und auch der Johannesbriefe. Es war nicht vor Mitte des 3. Jahrhunderts, dass ihr Lehren in Bezug auf die Autorenschaft aufgekommen sind, dass ein anderer dieses Buch geschrieben haben könnte. Wir können uns in der Bibelstunde gerne noch weiter mit der Autorenschaft beschäftigen, aber ich will euch ein schlagendes Argument nennen, warum wir mit völliger Gewissheit, unabhängig von dem Zeugnis der ersten Christen, davon ausgehen können, dass es sich um Johannes handelt. Warum? Weil er beschreibt sich nicht weiter. Er redet einfach von sich als Johannes. Genauso, und obwohl das ein Name war wie Nikolai und Waldemar heute, genauso wie Paulus das in seinen Briefen nannt. Paulus sagt nicht, hört mal, verwechselt mich bitte nicht, ich bin der Paulus von Antiochia oder ich bin der Paulus von dem Weg nach Damaskus. Das musste Paulus nicht tun. Warum? Weil alle Empfänger selbstverständlich wussten, das ist der, der einmal Christus verfolgt hat und jetzt der glühendste Nachfolger dieses auferstandenen Herrn ist, den er selbst begegnen durfte. Und genauso ist es hier in der Offenbarung. Johannes sagt einfach nur Johannes. Und es wusste damit jeder, wer gemeint ist, denn Johannes schreibt ja diese Offenbarung an 7 verschiedene real existierende Gemeinden in Kleinasien und die waren nicht unbedingt in der Nachbarschaft von Jerusalem oder von Patmos und deswegen war es deutlich, Johannes selbst ist davon ausgegangen, dass alle wussten, wer hier schreibt. Die Abfassungszeit, sagen viele, auch in meiner Bibel ist das in der Einleitung geschrieben, 95 nach Christus. Das kann man aufgrund des Weges von diesem Apostel Johannes bestimmen. Das kann man aber auch bestimmen aufgrund dieser 7 Gemeinden, die beschrieben werden. Weil der Zustand dieser 7 Gemeinden, wie sie in den ersten Kapiteln, in den ersten 3 Kapiteln beschrieben werden, trifft ganz genau auf diese Zeit unter Domitian, dieser römische Kaiser, also 95 nach Christus. Kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Teil dieser Botschaft, warum wir diese Einleitung tatsächlich hier in dem Gottesdienst machen. Ich lese dazu nochmal diese ersten 3 Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, und indem er sie durch seine Engel sandte, hatte sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Der Grund, warum wir uns hier im Gottesdienst mit allen über die Einleitungsfragen beschäftigen, ist nämlich die Frage, wie wollen wir dieses Buch auslegen? Wie wollen wir an so ein schwieriges Buch gehen, was von endzeitlichen Dingen redet, die mit Worten oftmals nicht zu beschreiben sind? Und die Antwort ist einfach, wir möchten die Offenbarung genauso lehren und genauso lesen, wie wir alle anderen Teile der Schrift lesen und lehren. Wie in jedem anderen Buch gehen wir davon aus, dass es die Offenbarung ist, die Gott uns gibt und er sie uns gegeben hat, damit wir sie verstehen können. Und deswegen ist die Absicht des Autors, also sprich hier des Johannes oder letztendlich die Absicht Jesu Christi, mit dem Buch der leitende Gedanke für die Auslegung. Wir wollen verstehen, was Johannes oder was letztendlich Jesus Christus uns mit diesen Worten sagen sollte. Und das, ihr Lieben, das muss möglich sein, dass, auch wenn es schwierig ist und wahrscheinlich viel Kenntnis vom Rest des Wortes Gottes und vor allem der Führung des Heiligen Geistes benötigt, aber trotzdem muss es möglich sein, relativ geordnet durch diese 22 Kapitel zu lehren, denn am Ende von der Offenbarung sagt Johannes, und er spricht, Offenbarung 22, Vers 10, und er spricht zu mir, versiegele nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Also wenn Johannes selbst sagt, versiegele nicht die Worte dieses Buches, dann bedeutet es doch mit anderen Worten, es muss Klarheit da sein. Es muss wirklich ein Verständnis dieses Buches möglich sein. Und wir sind überzeugt, dass wir dieses Buch deswegen genauso auslegen müssen wie jedes andere Buch, nämlich wir wollen die Absicht des Empfängers verstehen. Johannes hatte eine Absicht. Er schreibt an diese 7 Gemeinden und er wollte etwas in diesen 7 Gemeinden bewirken. Und darauf kommen wir gleich. Und deswegen muss es für diese 7 Gemeinden schon einen Sinn gemacht haben, diesen Brief, dieses Buch der Offenbarung zu empfangen. Und auch für uns, darauf möchte ich auch noch kommen, muss es einen Sinn machen, dieses Buch der Offenbarung zu empfangen. Aber wir gehen genauso vor wie mit allen anderen Schriftstücken. Wir wollen die Absicht des Autors erkennen und wir wollen dabei im Urtext verstehen, was diese Wörter, diese Grammatik oder auch diese Bilder, sofern möglich, bedeuten. Und wir wollen auch den Kontext, ja, die literarische Form oder den kulturellen Kontext verstehen und lehren. Denn leider haben sich, und ich denke, das ist auch der Grund, warum mitunter heute so viel Verwirrung über die Offenbarung herrscht, über die Jahrhunderte unwahrscheinlich viele verschiedene Interpretationsansätze über die Offenbarung entwickelt. Das sprengt den Rahmen und ist auch für eine Predigt wahrscheinlich nicht gütlich, wenn wir über all diese verschiedenen, wie ich meine, abweichenden von dieser Methode, wie wir sie anwenden, Interpretations- oder Auslegungsmethode sprechen, aber vielleicht nur ein paar kurze Einblicke da rein, denn alle diese abweichenden Interpretationsmethoden haben nämlich eins gemeinsam: sie missachten den Anspruch der Offenbarung, tatsächlich ein Wort, ein Buch der Prophetie zu sein, was sowohl damals wie auch bis zur heutigen Zeit über Dinge redet, die in der Zukunft liegen. In Kapitel 19 zum Beispiel wird von dem zweiten Kommen des Herrn Jesus ganz klar gesprochen. Und es gibt tatsächlich Ausleger, die behaupten, die ganze Offenbarung hätte sich schon im ersten Jahrhundert erfüllt. Aber dann frage ich mich, was machen wir dann, wenn wir wirklich das Wort so nehmen wollen, wie es ist, bei allem Respekt vor bildhafter Sprache? Ja, aber was machen wir dann mit Kapitel 19, wo von der glorreichen, herrlichen, machtvollen Wiederkunft des Herrn Jesus Christus die Rede ist? Oder es gibt andere Ausleger, die versuchen, die ganze Offenbarung in die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte oder Weltgeschichte zu pressen. Und das wird unwahrscheinlich abenteuerlich, weil jedes Mal, wenn was Neues passiert, muss man schon wieder seinen Kommentar ändern, weil dann hat man was anderes entdeckt, was wahrscheinlich das bedeuten könnte. Ja, ihr Lieben, ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie wir die Offenbarung lesen sollten. Denn zum Beispiel haben wir einen Großteil der Offenbarung, haben wir es mit der Beschreibung einer sehr, sehr großen Trübsalzeit zu tun. Und ihr wisst, vor 60 Jahren haben viele wahrscheinlich dann so gedeutet, die diesem Auslegungsansatz deuten, oh, das muss jetzt die große Trübsal sein. Aber die gleichen Ausleger müssen sich heute schon wieder korrigieren. Oder sind schon wieder neue Ausleger, die in ganz anderen Regionen der Erde sagen, das ist jetzt die große Trübsal. Ihr Lieben, wenn wir versuchen, das Wort wirklich so zu lesen, wie es Johannes gegeben hat, dann müssen wir bekennen, die Zustände, die zur Trübsal auf diese Erde zukommen, sind so furchtbar und so gewaltig und so außerordentlich. Und das sagt die Offenbarung selbst. Erdbeben zum Beispiel werden geschehen. Wir hatten gerade ein furchtbares Erdbeben mit fast 300 Toten in unserer Nachbarschaft. Aber dieses Erdbeben, und das steht dort, wird so gewaltig sein, dass es keine Insel mehr geben wird und keinen Berg mehr geben wird. Und ihr Lieben, es gibt keinen Grund, von dieser literarischen Form, von dieser grammatisch-historischen Form der Auslegung hier abzuweichen. Diese Trübsal steht dieser Erde noch bevor. Und deswegen glaube ich auch nicht an diesen sogenannten historischen Ansatz. Und ich glaube auch nicht an diesen idealistischen Ansatz, der in der Offenbarung im Grunde genommen nur ein Buch sieht, wo man ja Gut und Böse oder wo es etwas über Gut und Böse berichtet wird, aber wo es gar nicht wirklich um Ereignisse geht. Ich glaube fest, dass die Wiederkunft Jesu Christi ein tatsächliches Ereignis sein wird, was diese Erde und jeder, der zu dem Zeitpunkt hier lebt, erkennen und sehen wird. Wir glauben, dass ein Großteil der Dinge, die hier in der Offenbarung beschrieben wird, tatsächlich Zukunft ist. Diesem Ansatz, den wir vertreten, dem halten dann manche Ausleger entgegen und sagen, also wenn das für die sieben Gemeinden dort, von denen die Rede ist, und wenn das für uns alle hier, der Großteil der Offenbarung, noch Zukunft ist, warum hat es dann irgendwelche Relevanz? Warum sollten wir dann die Offenbarung überhaupt lesen? Oder wie kann der Autor dann die Offenbarung wirklich auch an uns oder noch viel schlimmer an eine Gemeinde gerichtet haben, die schon vor 2000 Jahren gelebt hat, und 2000 Jahre hat sich ein Großteil dieses Buches nicht erfüllt. Ich möchte auf diesen Einwand mit dem Wort selbst antworten. In 2. Petrus, nicht Johannes, schreibt der Apostel Petrus, 2. Petrus 3, ab Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und in Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm im Frieden befunden zu werden. Versteht ihr, was der Apostel Petrus für ein Argument einsetzt für diese Christen? Der erste und auch der zweite Petrusbrief ist ja an Christen geschrieben, die unwahrscheinlich viel Leid ertragen mussten um ihres Glaubens willen. Und dieser Apostel will sie trösten. Wie tröstet Petrus diese leidenden Christen? Mit der Offenbarung. Mit den Dingen, die noch Zukunft sind, die noch weit in der Zukunft liegen. Weil sie wissen können, ja, es wird Leid geben, viel Leid geben. Aber wenn ich weiß, der Ausgang ist siegreich. Jesus Christus wird eines Tages Gerechtigkeit sprechen. Jesus Christus wird eines Tages ein Urteil sprechen über all die, die heute sich gegen Christen auflehnen und auch übrigens heute, ganz ähnlich wie damals bei den Empfängern des Petrusbriefes, Christen allein um ihres Glaubens willen um das Leben bringen. Ja, es wird Gerechtigkeit geben, es wird ein Gericht geben. Und dann erträgt sich Leiden ganz, ganz anders, als wenn ich nicht wüsste, wie das Ganze enden wird. So wie Petrus, dieser Apostel Petrus, seine Empfänger trösten wollte, so will Johannes ihnen auch Trost und auch Mahnung und auch Zucht geben. Und so soll die Offenbarung uns auch Trost und Mahnung und Zucht sein. Wenn dir klar wird, zum Beispiel, wie furchtbar Gottes Gericht über Sünde sein wird. Wisst ihr, als ich die Offenbarung jetzt in der Vorbereitung mehr gelesen habe, dann dachte ich, das Alte Testament stellt mir viel einen heiligen und auch einen richtenden Gott dar. Und jetzt konzentrieren wir uns stark aufs Neue Testament. Und ja, im Neuen Testament wird viel von der Liebe und von der Gnade Gottes geredet. Vom Schwerpunkt her. Aber die Offenbarung setzt nochmal einen ganz anderen Schlusspunkt. Die zeigt beides. Kapitel 4 und 5 zum Beispiel schon dieser Kontrast. Kapitel 4, Gott in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit und inmitten dieser Herrlichkeit und Heiligkeit das Lamm, wie geschlachtet, in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit. Und die Trübsalzeit wird wie kein anderes Buch im Neuen Testament die Herrlichkeit und die Gerechtigkeit und das furchtbare Gericht Gottes über Sünde und über Sünder beschreiben. Und dann die letzten Kapitel, warum darfst du zu seinem Volk gehören? Warum darf er mein Gott sein? Diese unmessbare Gnade, die dort zum Vorschein kommt. Die Offenbarung, ihr Lieben, hat viel Wert, viel Gewicht, genau wie es der Schreiber der Offenbarung selbst sagt, viel Segen hält sie bereit für die, die sie, und das ist vielleicht der wichtigste Satz, mit der richtigen Intention, mit der richtigen Absicht studieren. Und deswegen machen wir das hier gemeinsam im Gottesdienst, weil ich glaube, dass auch in unserer Gemeinde die Gefahr besteht, dass einige nur an die Offenbarung gehen mit dem Ziel, ich will wissen, was passiert. Oder noch viel schlimmer, ich will genau sagen können, in welcher Reihenfolge es passiert und was hinter all den Symbolen hundertprozentig zu deuten ist. Ja, ich glaube, wenn man sorgfältig das Wort auslegt, dann liegt es nicht im Finsteren, dann können wir viel Licht bekommen, was Johannes tatsächlich mit diesen auch Symbolen und Bildern meinte. Aber der Sinn liegt nicht darin, einfach nur die zukünftigen Dinge erfahren zu können. Oder vielleicht sogar noch besser sagen zu können, als diese junge Schwester da drüben, ja, die gerade zum Glauben gekommen ist, um sich vielleicht sogar zu profilieren mit Wissen über die Offenbarung. Nein, die Offenbarung soll uns Jesus Christus und Jesus Christus, Christus zeigen. Und Jesus Christus will uns Gott zeigen. In der Offenbarung sollen wir seine Heiligkeit, seine Wahrhaftigkeit, sein Triumph über alle Sünde und über alle Ungerechtigkeit, seine Weisheit, seine Souveränität und seine Ewigkeit erkennen. Und wenn ihr so an das Studium der Offenbarung rangeht, wie bist du, Herr? Was ist dein Wesen und was bedeutet das für mich? Dann wirst du sehr, sehr gesegnet werden in diesem Studium. Das ist der Zweck des Buches. In ihm wird beschrieben der ultimative Triumph über Satan. Ja, da drin wird beschrieben das letzte politische Weltsystem oder die Karriere des einflussreichsten Diktators der Menschheitsgeschichte, des sogenannten Antichristen. Die Offenbarung enthält auch einen Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde in Kapitel 3, Vers 10. Oder eine sehr deutliche Beschreibung der 7 Jahre Trübsalszeit oder 3,5 Jahre der großen Trübsal. Die Offenbarung beschreibt uns die Wiederkunft Christi oder diese letzte und größte Schlacht der Menschheitsgeschichte von Armageddon, das 1000-jährige Reich und das endgültige Gericht, den ewigen Aufenthaltsort der Verurteilten und auch den der Erlösten werden eindrücklich beschrieben. Doch der Zweck dieses Buches, der Offenbarung, besteht nicht darin, uns eine Anleitung an die Hand zu geben, einfach nur unsere Wissbegierde zu stillen, sondern der Zweck wird gleich in den ersten 3 Worten geklärt. Es ist die Offenbarung Jesu Christi, seine Herrlichkeit, seine Vorherrschaft, seine Treue, seine Ewigkeit, seine Macht, seine Stärke, seine Heiligkeit, seine Wahrheit, seine Würde, seine Souveränität, ja sogar seine Gottheit werden darin beschrieben. Und das Ziel ist, es soll mich mit Ehrfurcht füllen. Es soll mich auch mit Trost füllen. Es soll mich auch züchtigen. Wenn ich weiß, wie hart Gericht über Sünde ist, soll mir das auch Zucht geben, in der jetzigen Zeit mit Sünde nicht zu spielen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde widerstanden. Aber bitte merkt oder nehmt das mit, auch ihr, die ihr zum ersten Mal jetzt so ganz offiziell einer Predigt zuhört. Die Offenbarung ist nicht die Kugel, in die ihr reinschaut, um nur rauszukriegen, was in den nächsten, vielleicht sogar schon bald, Jahren oder Jahrzehnten geschehen muss, sondern die Offenbarung ist die Offenbarung Jesu Christi. Ein junger Prediger, ihr kennt vielleicht die Geschichte, ist mal auf die Kanzel gegangen und wollte auch eine Einführung geben und wollte den Gläubigen Schritt für Schritt ganz exakt den ganzen Plan Gottes ausrollen. Und während er so mittendrin ist, merkt er, wie er sich immer mehr in Widersprüche verheddert und dann geht er wie ein geschlagener Hund von der Kanzel. Und ein älterer Bruder aus der Gemeinde geht dann auf ihn zu, legt die Hand um seine Schulter und sagt ihm, als ich so alt war wie du, war ich genauso eingestellt wie du. Ich dachte, mit der Offenbarung weiß ich ganz genau und kann jedem haarklein erklären und nur meine Meinung ist dann auch die einzig richtige, was in Zukunft geschehen muss. Als ich so jung war wie du, dachte ich, ich gehöre zum Planungskomitee des Herrn Jesus. Aber heute, wo ich alt geworden bin und die Offenbarung oft gelesen habe, weiß ich, ich gehöre nicht zum Planungskomitee. Das hat jemand anders geplant. Ich gehöre zum Begrüßungskomitee. Ich soll mich freuen auf den, der da kommt. Und in dieser Freude, ist eine heilige Freude, auch dementsprechend mein Leben gestalten. Und deswegen hat die Offenbarung, ihr Lieben, sehr, sehr viel Relevanz. Vielleicht abschließend ein Zeugnis, was mich sehr zum Beispiel getroffen hat, neben vielen anderen Berichten. Also ich liebe zum Beispiel Kapitel 4 und 5 und freue mich sehr, sehr auf diese ersten 5 Kapitel, weil es da auch wesentlich leichter sein wird, denke ich, für die Ausleger. Aber sehr getroffen hat mich zum Beispiel Kapitel 16. Lasst mich nur mal 4 Verse aus der Mitte dieses Zorngerichts, das Gott über diese Welt bringen wird, als sogenannte große Trübsal. Lasst uns nur mal aus Kapitel 16, 4 Verse lesen. Kapitel 16, Vers 8. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt. Und wie reagierten sie? Sie lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Die fünfte Schale und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf dem Thron des Tieres. Und sein Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Wir könnten jetzt leichtfertig sagen, was sind das für schlimme Menschen? Aber ihr Lieben, das ist eine Beschreibung des Menschen. Dazu ist der Mensch fähig. Selbst im Angesicht Gottes oder selbst im Angesicht des Gerichtes Gottes, selbst unter unsagbaren Schmerzen, wissentlich, dass diese Schmerzen Gericht sind, Gericht eines lebendigen Gottes über meine Gottlosigkeit, ist der Mensch in der Lage, keine Buße zu tun. Im Gegenteil, immer noch gegen Gott zu rebellieren. Was hast du, dass du Buße tun durftest? Was hast du, dass du Christus erkennen durftest und annehmen durftest? Versteht ihr, wie viel Zucht, aber auch wie viel Trost und wie viel Mahnung in der Offenbarung drinsteckt, wenn wir sie so gebrauchen, wie Johannes sie schreiben wollte? Denn er schreibt, und das ist kein Geheimnis, aber ein Schlüssel, den ich euch allen beim Lesen mit an die Hand geben möchte. Jeder Autor der Schrift, gerade in dem Neuen Testament, wenn er eine Absicht erklärt in einem Buch, dann könnt ihr in dem Buch erkennen, wie er die Absicht umsetzt. Ein Beispiel, Paulus ringt darum im Epheserbrief, sie sollen doch bitteschön erkennen, was ist die Höhe, was ist die Tiefe, was ist die Länge, die Breite der alles übersteigenden Liebe Gottes in Jesus Christus. Darum müht er sich, er bittet darum, er fleht sogar auf Knien, dass die Empfänger das verstehen. Was macht er mit dem Epheserbrief? Er beschreibt diese Liebe Gottes, dieses Erbarmen Gottes, was völlig unverdient und eigentlich für uns völlig unverständlich ist, dass er uns das schenkt. Im Römerbrief genau das Gleiche. Er gibt seine Absicht preis, gleich im ersten Kapitel. Wenn ich zu euch komme, ich der gläubige Apostel Paulus, will ich euch gläubigen Römern was bringen? Das Evangelium. Paulus war davon überzeugt, dass Gläubige ein gutes Verständnis vom Evangelium brauchen. Das ist nicht nur für die Ungläubigen, das ist für uns, dass wir tiefer verstehen, wer ist dieser Gott und wer ist dieser Mensch, den dieser Gott erlöst. Paulus will den Römern das Evangelium bringen, als Gläubiger den Gläubigen. Was macht er im Römerbrief, den ganzen Römerbrief? Er beschreibt das Evangelium. Es ist die Kathedrale des Evangeliums. Und genau das Gleiche, und das bildet einen Schlüssel in der Auslegung der Offenbarung, macht Johannes. An wen schreibt denn Johannes? Er schreibt an 7 real existierende Gemeinden in Kleinasien. Und in allen 7 Gemeinden, oder in fast allen 7 Gemeinden, hat er etwas zu kritisieren. Und was ist das Ziel von Johannes? Mit Hilfe der Offenbarungen, die er gibt, das ist nicht das Endziel, einfach nur die Wissbegierde zu befriedigen. Mit Hilfe dieser zukünftigen Dinge will er den Gläubigen in diesen Gemeinden wieder auf die Spur verhelfen. Will er ihnen Zucht geben? Oder will er ihnen Hoffnung geben? Oder will er ihnen Mahnung geben? Und es ist müßig, unsere Gemeinde jetzt in einen dieser 7 Gemeinden zu finden. Ich glaube, dass wir uns in allen 7 Gemeinden wiederfinden können. Wir haben alle verschiedene Mängel in unserer Gemeinde oder verschiedene Dinge, die korrigiert werden können und müssen. Und deswegen ist es gesund, wenn wir die Offenbarung genauso verstehen als Korrektur für das, was in unserem Leben oder auch in unserem Gemeindeleben noch nicht so ist, wie es einem Gott, der sein Leben in Jesus Christus für uns gegeben hat, wirklich würdig ist. Wir als Hauskreisleiter, und damit schließe ich, wir wissen, dass es eine Herausforderung ist, die Offenbarung zu lehren. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld sogar zum ersten Mal zusammengesetzt, haben die Köpfe zusammengesteckt und haben uns über wichtige Auslegungsprinzipien Gedanken gemacht. Und ich will euch vorbereiten, ihr Lieben. Es könnte sein, dass es auch, wir haben ja 5, glaube ich, verschiedene Bibelstunden oder 5 verschiedene Hauskreise. Es könnte sein, dass es auch mal den einen oder anderen Unterschied in der Auslegung gibt. Ja, Stefan hat uns in der Vorbereitung schon darauf hingewiesen, dass sogar Ausleger, die uns nahestehen, in manchen Details nicht unbedingt immer mit einer Sprache sprechen. Und ich bitte euch, bewahrt euch davor, über diese Unterschiede zu streiten. Weil wenn ihr das tut, habt ihr nicht verstanden, warum Johannes uns diese Offenbarung gegeben hat. Wir gehören nicht zum Planungskomitee. Wir gehören zum Begrüßungskomitee. Das soll uns Mahnung sein. Das soll uns Trost sein. Das soll uns Hoffnung sein. Das soll uns auch Zucht sein. Ja, es kann im Detail tatsächlich mal unterschiedliche Sichtweisen geben über diese zukünftige Dinge. Aber ich bitte euch heute, und erinnert euch bitte an diese Worte für die nächsten Monate, bewahrt euch vor Diskussionen in euren Hauskreisen. Bewahrt euch auch vor einem abfälligen Herz, wo du sagst, ah, der denkt so. Ja, was ist denn das für einer? Der hat ja gar keine Ahnung. Bewahre dich davor. Es kann gut sein, dass du auch noch überrascht werden wirst, wenn du eines Tages entweder von der Erde aus oder vom Herrn aus diese Dinge selbst erleben wirst. Ihr Lieben, alle, und das übrigens eint auch alle evangelikalen Ausleger, alle rechnen in der Offenbarung mit der zukünftigen, leiblichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn zum Gericht für die, die keine Buße gefunden haben und zum Heil für die, die ihn als Herrn und Heiland angenommen haben. Und deswegen soll die Offenbarung uns Mahnung zur Heiligkeit, uns Hoffnung auf die Wiederherstellung, ja, von Gerechtigkeit und Recht geben und soll uns auch Trost sein, soll uns in nahe Erwartung halten. Wenn wir in der Offenbarung lediglich unsere Neugierde befriedigen wollen, wenn wir in ihr nichts anderes als eine aufregende Enthüllung über zukünftige politische oder militärische oder wirtschaftliche Geschehnisse sehen, dann sage ich euch, laufen wir ganz gewiss in die Irre in diesen Bibelstunden. Gott hat uns die Offenbarung nicht gegeben, um unsere, um deine menschliche Neugierde oder Lust oder Spekulation zu befriedigen, sondern um Christus, Jesus Christus darzustellen. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Wenn wir wirklich aufrichtig danach trachten, in all diesen Weissagungen den Herrn Jesus zu erkennen, dann gehen wir garantiert nicht fehl. Dann irren wir sicher nicht, ja, sondern werden nach der Verheißung der Offenbarung selbst sehr gesegnet werden, selbst wenn manches Detail in diesem Buch vielleicht im Dunkeln bleibt. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und der hört die Worte der Weissagung und sie bewahrt, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Amen. Lasst uns noch aufstehen und mit Gebet schließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns als Kinder und sogar als Freunde behandelst. Wir danken dir, dass du uns tatsächlich, wie in keinem anderen Buch der Bibel, sogar in chronologischer Reihenfolge berichtest, was in der Zukunft geschehen wird, wie du diese Erde vollenden wirst. Wir danken dir für dieses Vorrecht und wir bitten dich gleichzeitig, dass du uns diese Gnade schenkst, dieses Buch genauso zu behandeln wie alle andere Offenbarungen, dass wir darin dich erkennen, dass wir Gott erkennen, dass uns das auch Hoffnung und Trost, auch Mut, auch Zucht, auch Ordnung gibt, Herr, in unserem Leben. Ich bitte dich, Herr, dass du uns segnest als Gemeinde in den Bibelstunden, dass du uns auch Einmütigkeit schenkst, auch Respekt her vor vielleicht anderslautenden Meinungen, aber dass du uns wirklich dieses Geheimnis des Glaubens bewahrst oder auch dem einen oder anderen schenkst, Jesus Christus, dich im Herzen zu haben, dich durch die Offenbarung besser sehen zu können, auch besser verstehen zu können, die Gnade, in der wir stehen dürfen, weil wir keinen Vorzug haben gegenüber jedem anderen Menschen. Danke für diese Gnade, dein Eigentum sein zu dürfen, dir gehören zu dürfen, eines Tages bei dir sein zu dürfen, sodass du unser Gott und wir dein Volk sein werden. Hab Dank dafür. Amen.